Gesunde Ernährung, mehr Bewegung, lebenslanges Lernen, zielgerichtete Karriereplanung und noch ausgeglichenes Privatleben inklusive guter statt böser Routinen. Also wenn man das alles beachtet, erzeugt das oft mehr Stress als den, den man durch bewusstes Leben eigentlich verringern möchte.
Wo sich die persönliche Selbstoptimierung lohnt und wo es mehr einengt, das zeigen wir hier in der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Mal die Hand aufs Herz und frisch gelogen. Wie zufrieden sind Sie mit sich?
Denn laut Statistik sind viele von Ihnen, vor allem Frauen, nicht so zufrieden mit sich.
Ob es das Aussehen ist oder die Situation im Beruf, vielleicht auch die Wohnung, die Kinder und wie man so schön sagt, besser geht immer.
Die Unzufriedenheit mit sich selbst ist psychologisch nicht unproblematisch, denn das knallt auf Selbstbewusstsein und zwar voll. Das Selbstbewusstsein sinkt dann rapide und das ist definitiv immer schlecht.
Ja, MC, von irgendwoher kam dann der Satz, man müsste mal an sich arbeiten. Warum verziehst du jetzt so das Gesicht?
Also einmal ist es natürlich so, dass an sich arbeiten insgesamt schwierig ist, weil es sich um eine Persönlichkeit handelt und zwar die Person, mit der man eigentlich auch am längsten und am besten auskommen müsste. Und ich das ganz unangenehm finde, das als Projekt oder Auftrag zu betrachten. Es gibt sicherlich einzelne Aspekte, wie wir schon angesprochen haben, Bewegung, Ernährung, Verhalten im Beruf, Lernverhalten und solche Sachen, wo man mal aus guten Gründen auch dran drehen kann. Aber dieses, man solle an sich arbeiten, suggeriert immer so, wie du jetzt bist, bist du falsch. Und das halte ich aus psychologischen Gründen für nicht sehr glücklich, sondern man sollte lieber ganz konkrete Sachen machen und an sich arbeiten, führt eben auch dazu, dass das Projekt, mit dem man arbeitet, das kann man ja nicht loswerden. Also Arbeit suggeriert ja auch, naja, die Arbeit ist mal vorbei und man hat mal eine Pause oder einen Urlaub oder ein Wochenende. An sich arbeiten heißt, das ist nie vorbei, das begleitet einen unweigerlich 24/7. Das kann nicht gesund sein, da ist irgendwo der Wurm drin.
Aber ist es denn jetzt sozusagen genau die Lösung zu sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin und das ist perfekt und das die anderen müssen halt sehen, wie sie damit klarkommen? Ich glaube nicht.
Nein, ist es nicht. Wir bewegen uns da zwischen den beiden Extremen. Also das eine ist dieses große Maß an Selbstzufriedenheit. Man soll sich nicht beeinflussen lassen, was andere sagen und in sich selbst ruhen etc. Und eben genauso wie du sagst, sagen, na, ich bin halt so, sollen die anderen halt sehen, wie sie damit zurechtkommen. Und auf der anderen Seite der Skala diese gnadenlose Realismus, diese gnadenlose Selbstoptimierung, wo es denn jetzt wieder noch fehlt und welchen Trend man jetzt gerade mitmachen müsste, damit irgendein Ziel da erreicht werden kann. Und wie immer lagen die toten Griechen nicht so ganz falsch. Ne? Meden, agan, Maß halten ist das Entscheidende. Nämlich das Pendeln nicht in die eine oder in die andere Richtung extrem ausschlagen zu lassen.
Ja, und die toten Griechen liegen ja auch immer noch. Also nur, dass wir das an der Stelle auch nochmal ganz deutlich gesagt haben.
Das waren sehr kluge Leute. Mach dich nicht lustig.
Nein, aber die toten Griechen, die liegen halt noch. Und da, wo sie liegen, liegen sie halt. Okay, kommen wir zu den Lebenden. Jetzt ist natürlich so, ich verdiene natürlich auch mein Geld damit, Menschen zu helfen, die insbesondere in Kommunikationssachen oder Themen zu mir kommen und sagen, ich hätte gerne da bei mir ein paar Sachen optimiert. Ist das etwas, wo ich mir jetzt hier gerade das Geschäft kaputt mache oder ist das etwas, wo du sagst als Psychologin, das hat jetzt so eher mit der Selbstwahrnehmung so nicht viel zu tun, beziehungsweise mit der Selbstoptimierung?
Also es gibt gute Gründe, gerade im beruflichen Kontext oder auch im Kommunikationskontext, wenn man entweder die Rückmeldung bekommt oder selber das Gefühl hat, so wie ich das jetzt mache, funktioniert das nicht. Also ich muss manchmal etwas lachen, wenn ich Leute vor mir habe in verschiedenen Konstellationen, die sagen, das hat mir jemand schon sehr oft gesagt. Ich denke da gerade an einen Dozenten, den ich mal selbst erlebt habe in der Weiterbildung und da sagten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, entschuldigen Sie bitte, Sie sprechen sehr leise, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Das war wirklich nicht zu verstehen. Und der Mann sagte, auch das haben mir schon häufiger Leute gesagt. Und dann denke ich mir, naja. Warum änderst du es dann nicht? Ja, also das ist ein Fall, also da war mir das Selbstbewusstsein ein bisschen zu groß. Man konnte tatsächlich nicht vernünftig folgen. Es war ein sehr wohlmeinendes Publikum. Und das sind so Beispiele, wo ich denke, naja, ich bekomme immer die gleiche Rückmeldung. Oder ich habe immer das Gefühl, dass meine Präsentationen nicht adäquat beachtet werden. Oder ich habe das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten in meinem Team. Ja, dann sollte man mal gucken, woran das liegt. Und dann ist natürlich auch ein zielgerichtetes Coaching oder eine Beratung auf jeden Fall angebracht. Also man soll nicht alle Defizite sich irgendwie schönreden abends.
Gut, aber wenn mir dann jemand sagt, Mensch, das kann ich ja auch, nehmen wir an, wir haben Medientraining, also ich habe ja Kommunikationstraining, Medientraining, Rhetorik und solche Sachen. Und wenn jetzt jemand aus dem Medientraining sagt, das kann ich auch privat gut gebrauchen oder das kann ich auch für eine Betriebsversammlung, nehmen wir mal an, als Kommunikationstechnik ganz gut gebrauchen, bin ich dann schon in dem Bereich der Hilfe zur Selbstoptimierung oder ist das noch normales Coaching?
Ich glaube, dass jeder Coach und jeder Berater ein sehr gutes Gefühl dafür hat, ob da jemand vor einem sitzt, der tatsächlich ein Problem hat und eine Herausforderung hat, mit der er alleine nicht zurechtkommt. Oder ob da jemand fürchterlich überdreht und man sagt hier, ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig. Mir ist das selber vor sehr vielen Jahrzehnten passiert, habe ich Trainings gehalten und dann haben mir Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal zurückgemeldet, ich möge doch bitte noch ein Rhetorik-Coaching besuchen. So, und dann war ich mir jetzt unsicher, bin ich in dem Stadium und dann habe ich eine Kollegin mit sehr viel Erfahrung gefragt und die sagte dann zu mir, nein, ich kenne dich sehr gut, ich glaube Training on the Job, also Reflexion der Sachen, die du machst, auch im Austausch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern und unter Berücksichtigung der Evaluation, da kommst du so zurecht. So, also ich habe eine Rückmeldung bekommen, ich habe mir dazu eine fachkundige Beratung eingeholt und mich dann für einen anderen Weg entschieden. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende, sich da mal, das ist mal quasi gerade rücken zu lassen. Denn gerade bei den Aspekten, in denen du tätig bist, im Medientraining, im Rhetoriktraining, in der Präsentationstraining, das sind Sachen, wo wir ja keine absoluten Benchmarks haben, ja?
Nein, aber das sind ja auch Sachen, wo, also es ist ja nicht so, dass jeder ein Riesenproblem hat, der zu mir kommt, sondern es sind auch viele Menschen, die lediglich noch an den Feinschliff optimieren möchten oder einen besonderen Anlass haben, zu dem eine Präsentation wirklich 1A sitzen muss. Aber gehen wir mal von mir weg. Wahrscheinlich erwarten unsere Nahbetrachtungs-Ultras jetzt wieder, dass ich auf Social Media schimpfe und das kommt genau jetzt. Ist es tatsächlich so, dass wir im Vergleichsstress sind durch Social Media und scheinbare Vorbilder, weil wir immer gucken, oh, der hat sich jetzt wieder jemand so hochglanzmäßig präsentiert, kann ich da noch mithalten?
Ja, das ist definitiv so und es betrifft hauptsächlich und zwar wirklich also was negative, große negative Folgen angeht, Mädchen im Teenageralter, da gibt es zahlreiche Untersuchungen dazu, aber unterm Strich sind alle betroffen davon. Wir haben zwei Phänomene, die da eine große Rolle spielen. Das eine ist dieser ständige Vergleich, der einfach durch weniger Präsenz anderer Personen auf meinem Handy einfach auch abnimmt. Also wenn jemand dann nicht ständig guckt, dann sieht man eben auch nicht ständig Leute, denen man irgendwie nacheifern möchte in irgendwas. Und der zweite Aspekt ist, wir sehen uns viel häufiger selbst durch die Selfies oder durch eine Bilder, die man von sich macht, ob man die jetzt postet oder im privaten Bekanntenkreis rumschickt, ist völlig egal. Wir gucken uns heute häufiger ins Gesicht, weil man vor der immer so Selfie-Ära ging es darum, dass man mal im Spiegel geguckt hat, sich sein Aussehen kontrolliert hat oder mal beim Zähneputzen überlegt hat, ne, den kenne ich
nicht. Das war dann morgens und das musst du für den Tag halten, ne?
Genau, den kenne ich nicht, den wasche ich trotzdem. Ja, und heute haben wir unter sehr vielen Situationen, wenn vielleicht auch ein Gruppenfoto gemacht wird, wir machen ein Selfie. Wir unterschätzen die Wirkung dessen, dass wir ständig auch uns selber sehen. Das heißt, wir drehen uns auch um unsere eigene Wahrnehmung, die wir sonst gar nicht hatten. Dazu kommen natürlich die Videokonferenzen, wo das eigene Bild ja auch zu sehen ist. Das ist psychologisch nicht zu unterschätzen, was wir da gerade machen. Also wir überfluten uns mit Bildern von Leuten, die wir kennen, Bilder von Leuten, die wir nicht kennen und unserem eigenen Gesicht. Darauf sind wir eigentlich nicht eingerichtet.
Ja, aber was ist jetzt die Lösung? Videokamera im Online-Meeting aus oder an?
An natürlich, damit man vernünftig kommunizieren kann, um Gottes Willen. Es ist auch überhaupt gar kein Problem, sich den ganzen Tag zu fotografieren und sagen, Mensch, ich habe Freude davon, anderen zu zeigen, was ich gerade mache. Ja, also nicht überproblematisieren. Aber man muss es halt dann wieder auch gerade rücken. Das heißt, wenn man im persönlichen Umfeld das Gefühl hat, Mensch, da eifert jemand irgendwelchen Idealen nach und das scheint nicht gesund zu sein, weil plötzlich übertrieben viel Sport gemacht wird oder in der Weiterbildung irgendwie ständig eine Sinnkrise existiert, weil irgendwelche Ziele nicht erreicht werden, dann sollte man da doch noch mal gemeinsam darüber sprechen. Es trifft nämlich nicht jeden gleichermaßen. Wir haben immer eine Wechselwirkung. Es gibt Leute, die kann man den ganzen Tag für Instagram setzen, da passiert gar nichts. Und es gibt Menschen zum Beispiel, die sehr ehrgeizig sind, die vielleicht auch kein sehr starkes Selbstbewusstsein haben aus dem eigenen Erfahrungshorizont, die dann besonders gefährdet sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sehr stark auf diese Zahlen reagieren, ja, also auf die ganzen Kennwerte, die Variables in irgendeiner Form produzieren können. Und da entsteht gerade bei sehr ehrgeizigen Personen oft das, boah, da geht ja auch noch mehr. Und da unterstützen die Variables tatsächlich sehr kontraproduktiv. Also ich habe zum Beispiel eine Fitnessuhr, die definitiv den Fehler macht, mich immer dafür zu belohnen, wenn ich noch länger mache. Nun weiß jeder, der ungefähr mal populärwissenschaftlich was zum Thema Sport liest, es ist überhaupt nicht wünschenswert, dass ich irgendwann dahin komme, 10 Stunden Sport am Tag zu machen. Das ist nicht die kluge Idee, das Ding ist an der Stelle einfach falsch programmiert.
Das heißt, die Fitnessuhr freut sich dann eher über ihre eigene Funktion und meldet halt.
Ja, und es belohnt eben oder schickt mir wunderbare Nachrichten, wenn ich irgendwie viel besser wäre, und macht ein trauriges Gesicht, wenn ich dann mal weniger mache. Dabei ist,
Gott,
das
ist ja wie ein Tamagotchi.
Das ist physiologisch total unsinnig, hat aber natürlich trotzdem eine Wirkung. Also da sind viele Dysfunktionalitäten unterwegs, und dafür braucht es das reale soziale Umfeld, was man sagt, ey, komm, mach mal anders.
Gut, jetzt wissen wir aber nicht, ob die Fitnessuhr von MC irgendwann einmal an einen Punkt kommt, wo sie sagt, so, jetzt ist genug. Also sie sagt dann nur im Moment, mach weiter. Ja, also wir wissen noch nicht, ob du da irgendwann mal am Ende des Universums angekommen bist. Jetzt ist natürlich die Frage, also die Nahbetrachtungsfans, die wissen das schon, und die jetzt neu dazugekommen sind, die lernen das jetzt kennen. MC ist ja hier unsere Studienbeauftragte in der Nahbetrachtung. Und Erschöpfung, Überforderung und natürlich dann auch die mentale Erschöpfung, das ist natürlich eine Burnout-Gefahr. Gibt's da etwas, was die Studienlage hergibt?
Also das Ganze ist eine Wechselbeziehung. Das heißt, diejenigen Personen, die dafür empfänglich sind, für diese Selbstoptimierungshype, die neigen dann auch leider dazu, das zu überdrehen. Was natürlich dann heißt, ich erzeuge mehr Stress dadurch, dass ich versuche, weniger Stress zu haben und versuche, entsprechende Sachen zu installieren. Ich nenne mal ein Beispiel, das ist dieser Routinen-Hype. Also es gibt ja in Social Media immer mal wieder Routinen, abends, morgens, mittags. Ich kenne mich damit nicht aus, weil mir da sofort langweilig wird. Aber ich beschäftige mich natürlich berufsmäßig damit. Und stelle fest, da wird natürlich, also zum einen wird gesagt, Routinen sind wahnsinnig wichtig und ohne geht irgendwie gar nichts. Und auf der anderen Seite werden eben bestimmte Verhaltensweisen empfohlen, von denen möglicherweise auch viele gar nicht gesund sind oder angezeigt sind für jeden. Also 2 Gefährdungsmomente auf einmal. Und dann entsteht natürlich der Druck, na, wenn ich diese Routinen nicht habe, dann kann aus mir kein glücklicher und neuer Trend langlebiger Mensch werden. Das halte ich für sehr ungesund.
Ja, also wenn man gewisse Medien verfolgt, also ich rede jetzt von ganz normalen, regulären Medien, keine Alternativmedien, dann findet man ja immer wieder diese Artikel, die 7 größten Fehler beim Frühstück. Nächste Woche heißt es dann die 3 großen Halsmacher im Frühstück und so weiter. Also da kann man sich ja dann wochenlang, kann man sich da im Clickbait durchklicken, aber man bekommt nicht wirklich eine sinnvolle Information. Ist das etwas, was auch bei uns selber diesen Stress auslöst? Ah, ich habe jetzt das noch nicht optimiert und da muss ich noch besser werden?
Du hast es richtig gesagt, es löst in uns diesen Stress aus, weil durch eine Berichterstattung steht ja keiner neben und sagt, ey Moment, du hast ja heute das Falsche zum Frühstück gegessen, ja, das passiert ja gar nicht, sondern wir machen uns das, wir nehmen diese Informationen aus, machen dafür, unsere Psyche macht daraus ein Defizitproblem, oh Gott, du hast heute Morgen das Falsche gefrühstückt oder zu wenig Waldheidelbeeren oder so, und wir machen uns dann den Druck, oh Gott, jetzt müssen wir aber mal ganz dringend diese Antioxidantien irgendwie beschaffen, in welcher Darreichungsform auch immer. Ich mache mich darüber ganz bewusst lustig, bitte in Abgrenzung verstehen zu gesundheitlichen Risiken, mit denen man auf jeden Fall optimieren sollte. Also wenn es den medizinischen begründeten Ratschlag gibt, seine Lebensführung zu verändern, es gibt viele Menschen, die davon betroffen sind, dann machen Sie das bitte. Ja, also das ist ganz notwendig. Also wenn mir jetzt einer sagt, bitte achten Sie auf das oder Sie haben Mangelernährung und müssen dieses und jenes dazu nehmen, dann mache ich das. Dann mache ich keine Grundsatzdebatte, ob ich das jetzt gerne hätte oder wie schön das Wetter ist, sondern es ist dann einfach dran. Also davon muss es auch unterschieden werden. Und da geht leider die Schere auch so weit aufeinander. Wir haben auf der einen Seite Leute, die das in sehr großer Form tun. Das sind die Leute, die im Gym um mich hüpfen. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Zahl von Menschen, die sich davon überfordert fühlt, die sich dem nicht gewachsen fühlt, weder auf der Informationsebene, vielleicht auch auf der Handlungsebene, ja, sozusagen, ich krieg das gar nicht alles hintereinander und kann jetzt auch noch einen großen Ernährungszirkus machen, weil Essen vorbereiten heißt ja auch nicht mehr Essen vorbereiten, das heißt dann Meal Prep und macht gleichzeitig wieder Druck auf, ja, also Zähneputzen ist ja auch nicht mehr Zähneputzen, das ist Morgenroutine. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und dann entsteht schnell eine Überforderungssituation, dann mache ich lieber nichts, weil ich kriege das ja alles nicht gebacken. Ich kann diese Überforderungssituation gut nachvollziehen.
Sind wir da in so einem Teufelskreis, dass man sagt, die Angst vor Fehlern werden eher als persönliches Scheitern wahrgenommen? Also das heißt, wenn wir mehr Angst auch vor Fehlern oder weniger Angst vor Fehlern und eigenen Unzulänglichkeiten hätten, dann hätten wir auch nicht diesen Stress und diesen Selbstdruck mit der Selbstoptimierung?
Also es sind ja bestimmte Personen, die davon betroffen sind. Ich sage, das ist so eine Wechselwirkung mit der Persönlichkeit und die können sich da fürchterlich reindrehen. Ich habe das kürzlich auch mal im Zug gehört mit Leuten, die in der Nähe saßen, die sich darüber unterhalten, wie sie ihr Essen abwiegen. Und da habe ich mal so um die Ecke geguckt, ob jetzt offensichtlich das gesundheitlich angezeigt ist oder so. Also ob man die irgendwie stark beeinträchtigt sind, irgendwie physiologisch. Das war nicht der Fall.
Und vielleicht liegt es ja daran, dass sie ihr Essen sauber abwiegen.
Danke. Ich fange jetzt nicht an, mein Essen abzuwiegen, also ernsthaft nicht. Wir müssen die berühmte Kirche im Dorf lassen, weil das, was ja dadurch erreicht werden soll, durch diese Form der Selbstoptimierung, ist ja eine größere Lebenszufriedenheit, eine größere physiologische Gesundheit, wovon ich ein großer Fan bin, auch die Prophylaxe vor bestimmten Erkrankungen, vielleicht auch eine entspanntere Lebensplanung, indem man sagt, okay, ich habe folgende Karriereschritte vor, ich möchte folgende Weiterbildungen besuchen. Das ist oft in der Öffentlichkeit nicht so ein großes Thema, aber ich tue es mal mit zu der Selbstoptimierung rein. Und das Ziel dahinter soll ja eine größere Zufriedenheit sein. Wenn ich dadurch aber größeren Stress habe, weil ich meine Routinen nicht einhalte, und ich mache mich jetzt doch nicht mehr lustig darüber, weil wenn jemand damit wunderbar zurechtkommt, ne, wer heilt, hat recht. Und die Zufriedenheit, ich reite auf der Zufriedenheit rum, denn wir haben folgenden Zusammenhang, der gut belegt ist. Die Selbstzufriedenheit führt zu einem höheren Selbstbewusstsein. Und das höhere Selbstbewusstsein auch zu einem höheren Gesundheitszustand, zu einem größeren Wohlbefinden, zu einem erfolgreicheren und angenehmeren Sozialleben. Also ein größeres Selbstbewusstsein hat sehr positive Auswirkungen. Und zwar nicht das übersteigerte Selbstbewusstsein, allen auf den Keks zu gehen. Das heißt, wir haben eine Kette, die eigentlich ganz anders funktioniert und nicht damit anfängt, ich versuche irgendeinem Ideal hinterher zu hechten, sondern ich versuche mit mir, so wie ich bin, zu leben.
Aber das geht ja in die Richtung, ich bin so, wie ich bin und das ist gut so und fertig.
Und dann muss ich natürlich gucken, wo sind Defizite, wo mich andere aufmerksam machen, wo ich an Grenzen stoße, wo ich vielleicht in meinem Beruf nicht gut zurechtkomme, wo privat es nicht rund läuft. Und dann bitte aber auch so aufmerksam sein und sagen, okay, dann mache ich was. Weil wir haben wirklich diese beiden großen Gruppen, die einen, die quasi morgens aufstehen und sich schon überlegen, was muss ich heute anders und besser machen, und oft anderen, die vielleicht mit zu großer Gelassenheit an ihre Lebensführung angehen.
Ja, oder sich da einfach nur einen Launen machen, indem sie sagen, ja, ist halt jetzt so und
akzeptiert. Und Helmut Schmidt ist mit Rauchen auch über 90 geworden. Ja, das können wir alle runterbeten.
Gut, liegt es daran, dass Glück immer mehr zu einem Projekt wird, dass die Menschen unzufriedener werden und das Gefühl haben, in so einer Tretmühle zu sein und da gar nicht mehr rauszukommen, wie in so einem Hamsterrad?
Ja,
dass sich immer schneller dreht.
Ja, das ist so eine Fehlannahme über Emotionen. Also auf der einen Seite sprechen wir fürchterlich viel über Emotionen und Befindlichkeiten und äußern uns dazu. Wir kümmern uns aber zu wenig darum, wie sie wirklich existieren und auf uns wirken. Unser Gehirn hat so ein paar Tricks dafür auf Lager. Zum einen, Emotionen sind nicht wachsen nicht linear. Das hat vielleicht jeder mal erlebt, der was Großes vor sich hatte, vielleicht eine wichtige Prüfung, sagt, boah, wenn ich die bestanden habe, dann geht's mir richtig gut. Danach kommt auch das Hochgefühl, aber das hält gar nicht so lange an. Das heißt, man hat sich lange auf einen Moment vorbereitet nach relativ kurzer Zeit ist das wieder weg. Und auf der anderen Seite kleine Sachen, also für unser Gehirn ist klein wie groß, was die Emotionen, emotionale Wirkung angeht, können kleine Sachen, eine Freundlichkeit, ein schönes Ereignis, unglaublich viel auslösen und einen lange begleiten und bewegen. Das heißt, das, was wir als Glück empfinden, zum Beispiel eben sich selber emotional positive Elemente schaffen im eigenen Leben, ist viel weniger aufwendig, als man meint. Weil das, was wir als Glück ansehen, boah, ich komme irgendwo an, das Ding ist rund, es ist ein Hamsterrad. Das heißt, dieses Streben nach, und wenn ich dann die Familie gegründet habe oder das Haus gebaut habe oder den Karriereschritt hinter mir habe im Beruf so weit aufgestiegen bin oder den Abschluss habe, das führt in dem Moment zu einer kurzen, großen Zufriedenheit, die leider nicht anhält.
Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo dann das Suchtverhalten anfängt.
Ja, das ist ein großes Problem bei sehr ehrgeizigen Personen, die sich dann immer was Neues suchen und sagen, hier, dann muss aber noch dieses und jenes gemacht werden, die wirklich lernen müssen. Und es ist ein sehr schmerzhaftes Lernen für die, mit sich selber auch klarzukommen mit den Unzulänglichkeiten, die sie haben. Und dann werden die um Gottes Willen auch noch älter. Also das ist dann auch die nächste große Krise, die dann auf die zukommt.
Ich würde mit dir mal gerne die schnellen 5 machen. Ich gebe dir ein Stichwort und du schaust als Psychologin da mal drauf und erklärst uns bitte, was es dann da mit der Selbstoptimierung auf sich hat. Kontroll?
Ich muss aber, also zum einen müssen wir sagen, ich kenne das vorher nicht. Also die ich kenne deine Begriffe nicht. Müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Und zum anderen, wieso heißen die schnelle 5?
Ja, weil ich die jetzt kurz schnell hintereinander machen möchte mit dir.
Okay.
Also Kontrollillusion.
Das ist die Illusion, dass ich über eine Situation und über das, was passiert, die Kontrolle ausübe. Das funktioniert ganz selten. Immer dann, wenn andere Menschen beteiligt sind, habe ich die Unwägbarkeiten, wie die reagieren und wie das Ganze funktioniert. Das ist eine Fehlannahme in der menschlichen Psyche, so ein mechanistisches Weltbild, dass ich denke, wenn ich das mache, dann passiert das. Und das geht in manchen Bereichen und in den meisten nicht.
Perfektionismus.
Perfektionismus ist ein Streben danach, bestimmte Dinge in seinem Leben zu einem sehr großen Grad besonders akkurat zu machen. Das ist ein Teil der Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit. Kriegt man nicht in Leute rein, platt gesagt, und kriegt man auch nicht aus Leuten raus. Das heißt, diejenigen, die sehr viel oder die sehr wenig davon haben, müssen beide über ihr Verhalten das steuern, dass es nicht durch das eine oder durch das andere zu Problemen im Sozialleben kommt.
Die Vergleichsspirale.
Die Vergleichsspirale besteht darin, dass ich mich mit anderen vergleiche. Das mache ich völlig automatisch, das kann man nicht abstellen. Also wir haben irgendwo mal alle als Kinder gehört, vergleich dich nicht mit anderen. Der Satz ist nicht hilfreich. Es passiert automatisch, aber ich darf mich da halt nicht reindrehen, sondern ich muss mich da auch wieder rausdrehen, sondern sagen, okay, die anderen sind so, ich habe andere Stärken oder das ist ein Aspekt, der mich jetzt gerade nicht so wahnsinnig bewegt. Ich kenne das zum Beispiel als Mutter, dass man dann sagt, okay, was machen denn die anderen gleichaltrigen Kinder? Sind die jetzt höher, schneller, weiter? Das muss man tatsächlich aktiv unterdrücken, weil das in keinem Fall ein gutes Ende nimmt.
Die Nummer 4, Gewöhnung.
Gewöhnung ist ein wichtiger psychologischer Trick, mit dem man sich selber ein bisschen beduppen kann. Das haben wir beim Zähneputzen irgendwann mal gemacht und das funktioniert ganz wunderbar. Und wenn wir andere Aspekte haben, wo wir aus guten Gründen sagen, wir wollen das verändern, ne? Sitzen ist das neue Rauchen, ich bleib mal beim Beispiel Bewegung, und wir gewöhnen uns an ein anderes Verhalten, eben zum Beispiel die Vermeidung von Rolltreppen und Aufzügen, dann ist das sehr positiv. Also da kann ich über Gewöhnung, kann ich unsere Psyche dann auch gut beduppen.
So, und die letzte ist die fehlende Stoppkultur.
Die Stoppkultur ist bei uns nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, wir haben nicht das Empfinden, es müsste irgendwas zu einem guten Ende führen, sondern wir denken immer, es gibt da noch andere Anreizsysteme oder andere Sachen, die man verbessern und optimieren kann. Das ist für bestimmte Bereiche ausgesprochen wichtig. Also für die meisten Arbeitsbereiche kann ich nicht einfach sagen, boah, ich bin schon super gut, bei uns läuft alles prima, das bleibt jetzt die nächsten 100 Jahre so. Das geben die meisten Branchen einfach nicht her. In vielen Bereichen wird das aber dann auch auf dysfunktionale Bereiche übertragen, wo es dann nicht mehr richtig gut funktioniert. Also ich kann jetzt die Atmosphäre in einem Team oder eine Führungskultur nicht ins Unendliche optimieren. Das wäre eine zu hohe Konzentration auf diese Felder.
Tja, ich finde, das war relativ kompakt, was wir jetzt hier gerade hatten. Ich glaube, da machen wir eine Rubrik draus, aber ich muss zugeben, MC wusste das wirklich nicht, dass ich die mir hier so hingeschrieben habe. Sie merken, wir machen das hier live und wir sind hier nicht komplett geskriptet. Wir wissen nur, worüber wir sprechen, nämlich zum Thema Selbstoptimierung. Übrigens können Sie uns auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de. Landet sowohl bei Maria Christina Nimmerfroh als auch bei mir im Postfach. Von meiner Seite sieht es halt so aus mit der Selbstoptimierung, dass wenn ich merke, dass jemand sich ständig optimiert, und das kriege ich im Privaten natürlich häufiger mit als im Beruflichen, weil im Beruflichen haben wir einen klaren Auftrag, wo es dann heißt, das und das sind die Skills, die vermittelt werden müssen oder wo es entsprechend noch dran hakt. Aber im Privaten ist es halt so, da merke ich schon, dass doch der eine oder andere sich systematisch auch teilweise in Richtung Erschöpfung trainiert, wo ich dann abends beim Bierchen auch mal gerne einen Hinweis gebe, dass es vielleicht nicht so gut ist, weil meiner Ansicht nach ist das der schnellste Weg in den Burnout. Und vor allen Dingen hat man dann diese Erschöpfung mit drin, dass man meint, nie genug leisten zu können. Ich denke, das ist im Privaten sehr ausgeprägt. Jetzt muss ich nochmal hier Richtung Diplompsychologin schauen. Ich habe so den Verdacht, Frauen sind da noch anfälliger. Und zwar aus dem folgenden Grund, weil Frauen mehr Care-Arbeit leisten, gerade auch im privaten Dienst, im privaten Leben.
Also eigentlich, ist das so? Nee, eigentlich ist es so, dass das Leistungsmotiv, also das ist die Eigenschaft hinter dem Ehrgeiz, eigentlich recht gleichmäßig verteilt ist. Wir haben keine großen Unterschiede. Es bricht sich nur in unterschiedlichen Bereichen Bahn. Und während Frauen leisten mehr Care-Arbeit, das bedeutet, wenn ich ein Leistungsmotiv auf so eine, ne, auf eine die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen übertrage, wir ahnen relativ schnell, das kann nicht gut gehen, weil ich kann Kinder und zu pflegende Angehörige nicht in ein Leistungsmotiv packen. Ne? Kann die Oma jetzt wieder schneller gehen? Ja, das wird nichts. Also da kann ich diese Rückkopplung, die Hochleistungsmotivierte brauchen, kann ich da nicht erlangen. Und deswegen wird da immer noch mehr Energie reingesteckt und noch mehr versucht und gemacht und getan, was aber nicht linear anwächst. Wenn man eher das Leistungsmotiv in Bereichen auslebt, wie zum Beispiel dem eigenen Sport, das sind die klassischen Marathonläufer, die können durch geeignetes Training besser werden und können ihre Leistung für sich steigern. Das heißt, die Rückkopplung und die Erfolge finden statt. Wie gesagt, in bestimmten Bereichen wie der Care-Arbeit gibt es diese Erfolgsrückmeldung in der Regel nicht. Nicht jeder, der schon mal junge Menschen im Teenageralter im nahen Umfeld hatte, weiß das. Das heißt, da kann ich noch so viel Arbeit und Motivation und Kram reinstecken und das muss nicht unbedingt diesen Rückhalt haben. Und deswegen, und Hochleistungsmotivierte brauchen diese Erfolge. Und wo die nicht stattfinden, weil die in dem Feld einfach nicht zur Verfügung stehen, das kann tatsächlich Krisen auslösen.
Wo du gerade über den Sport sprichst, machen wir hier mal so eine quietschende Überleitung Richtung LinkedIn, weil LinkedIn ist ja gewissermaßen das Fitnessstudio für die Selbstdarstellung und wenn man sich das da mal in Ruhe anschaut, was einem da so in die Timeline gespielt wird, ich glaube, da sieht meine nicht viel anders aus als die von Ihnen. Das ist ja dann doch sehr viel, ich habe hier einen Award gemacht, ich habe da einen Red Dot gekriegt und da eine Keynote gehalten und dann waren wir beim Offsite und haben dies und jenes gemacht. Das sind natürlich Sachen, da freue ich mich auch drüber, das zu lesen, wenn ich diese Menschen tatsächlich auch persönlich kenne, was in den meisten Fällen meiner Kontakte auch tatsächlich der Fall ist. Aber im Grunde genommen kann ich mir vorstellen, dass dann jemand, der sich da anmeldet und dann noch nicht so richtig genau weiß, was poste ich denn da jetzt, dass er da schon die ersten Depressionen mit nach Hause nimmt, weil er sagt, oh Gott, da kann ich ja gar nicht mithalten. Ich hatte ja diesen Monat noch keine Keynote oder noch kein Offsite mit meinem Team und so weiter und so weiter. Und da ist es natürlich auch so, dass die Plattform gewissermaßen diese Form der Inszenierung belohnt. Also wer dauernd Erfolgsgeschichten und sogenannte Learnings postet, der taucht natürlich relativ weit oben auf. Und wer still ist, verschwindet.
Das also die.
Also auch beruflicher Kontext oder Content wird, den ich eigentlich interessanter finde, als jetzt, ob jemand sich gelbe Socken gekauft hat, wo Bart Simpson drauf ist. Ja, das kann man mir gerne mal im Smalltalk beim Mittagessen oder bevor das Training losgeht, kann man mir das erzählen. Aber sowas möchte ich eigentlich nicht in einem beruflichen Netzwerk lesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die gelben Socken, ich habe die nicht gesehen, vielleicht sogar besser laufen als
definitiv.
Weil das so eine ja, Abwechslung ist.
Fernsehsendungen laufen ja auch besser, wenn du kleine Hundewelpen in die Kamera hältst. Aber das heißt ja noch nicht, dass da vernünftiger Content bei
rumkommt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Plattform, du hast LinkedIn gesagt, ich würde noch Instagram dazu nehmen, auch mit einer sehr eigenen Posting-Kultur, die sich von LinkedIn total unterscheidet, aber die natürlich bestimmte Formate eben wie Awards und die berühmten gelben Socken halt wahnsinnig belohnt. Und das Gefährliche, das eine ist, sich das anzugucken und zu sagen, okay, das ist halt LinkedIn, da möchte ich mich beruflich präsentieren und das mache ich mehr oder weniger intensiv. Aber das ist LinkedIn, das ist nicht das Abbild dessen, was diese Menschen tatsächlich beruflich tun und womit sie arbeiten, was sie bewegt oder was sie für Herausforderungen haben. Das Ding, soziale Medien haben einen großen Unehrlichkeitsfaktor. Das ist so ein bisschen wie Werbung. Ja, wenn wir Fernsehwerbung gucken, wird auch keiner sagen, boah, ich glaube jetzt jedes Wort, was da gesagt wird. Und wenn man unter dem Blickwinkel soziale Medien wahrnimmt und sagt, okay, it's a game, ja, und da gibt es bestimmte Regeln der Aufmerksamkeit und die mache ich mit, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt überhaupt keinen Grund, durch soziale Medien und durch die Bilddarstellung in sozialen Medien sich selbst in Frage zu stellen. Also dafür, da würde man die irgendwie viel zu sehr überhöhen.
Oder ist das psychologisch gesehen auch so eine Art Schutzmechanismus, dass man sagt, man baut da sozusagen eine selbstoptimierte Kunstfigur von sich selber, egal ob jetzt Instagram oder LinkedIn, also ich bin da eher so gedanklich bei LinkedIn, wo man jetzt sagt, das ist gewissermaßen so eine kratzsichere, bruchsichere und dauererfolgreiche Version von einem selbst, wo man sagt, naja, die meisten Aufrufe hat man dann wahrscheinlich selber gemacht, weil man sich so über seine eigenen Postings freut.
Man darf sich gerne über seine Sachen freuen, man darf sich selber darstellen, man darf selber sagen, Mensch, ich habe hier für mich was Tolles gemacht. Ich vermute, dass die meisten Menschen das aber tatsächlich strategisch angehen und wirklich sagen, wann sehe ich besonders gut aus oder wann es gibt beruflichen Erfolg, den ich hier vermelden kann, weil ich über ähnliche Sachen auch schon 10-mal gelesen habe und ich will einfach dabei sein, ne? Ich will auch so sein. Also das ist dieser Wunsch des Dazugehörenwollens, dem auf diesem Wege auch irgendwie Ausdruck verliehen wird. Solange man das auf der Ebene auch nimmt, also wie eben zum Beispiel die Gespräche auf Kongressabenden, ne? Also entweder sind die sehr tiefgehend und man hat tatsächlich da einen guten Anpack und ein gutes Thema und dreht das dann in einem weiteren Kontakt weiter, oder sie bleiben in der Buffetschlange auf sehr oberflächlichem Wege, dann weiß ich aber auch, dass das nicht Leute sind, von denen ich jetzt alle nächste Woche 5-mal anrufen kann, um für einen Deal zu fragen. Also solange man das realistisch einschätzt, und das ist bei sozialen Medien manchmal nicht ganz einfach, weil man das Gefühl hat, na, die Leute sind mir nah. Ich lese jeden Tag von dem oder der, dann entsteht eine Illusion von Nähe, die gar nicht da ist. Und solange man das aber eben wie Fernsehwerbung oder ähnliche Formen wahrnimmt, ist das ungefährlich, wenn man das Gefühl hat, ich muss da was Bestimmtes leisten, um in irgendeiner Form dazuzugehören oder wahrzunehmen, dann ist das definitiv nicht gut.
Tja, ist es gerade für Unsichere toxisch? Also jemand, der vielleicht nicht ganz so selbstbewusst ist und sich dort anmeldet, weil er sagt, ja, es gehört halt dazu, in solchen Netzwerken entsprechend vertreten zu sein, dass dann der Druck direkt schon so sehr auf einen einschlägt, dass man ja dem mehr oder weniger schon seit dem ersten Posting gar nicht mehr gewachsen ist?
Das kann durchaus sein. Wie gesagt, es gibt eine sehr starke Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und eben den Mechanismen, die da laufen. Bestimmte Leute gehen da seelisch völlig gesund raus und andere beschäftigen sich über Gebühr damit. Es ist dieselbe Wirkung wie bei Nachrichtenkonsum, wo man auch Wechselwirkungen festgestellt hat, wo eben dann auch das auch schädlich sein kann für Einzelne. Und wenn man selber das Gefühl hat, ich muss da immer nachgucken und ich muss immer dabei sein und ich bin in meiner Stimmung abhängig von dem, was da passiert, das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal.
Tja, da brauche ich mal sozusagen hier einen Tipp, gerne auch öffentlich hier in unserem Podcast. Natürlich achte ich beim Posten sowohl auf Twitter, /X, Blue Sky, Instagram und natürlich vor allen Dingen auch LinkedIn. Bei Facebook bin ich raus, da habe ich mich abgemeldet vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb, weil es irgendwie nichts mehr gebracht hat. Achte ich natürlich schon drauf, dass Dinge, die ich dort poste, auch im beruflichen Kontext in Ordnung sind. So, ist das jetzt, also da gibt's jetzt keine, natürlich habe ich auch mal einen feuchtfröhlichen Grillabend, ja, aber davon gibt's halt keine Fotos, die ich in Social Media hochlade. Ist das schon eine Form der Selbstoptimierung, die ich da unbewusst wahrnehme, also ausübe? Oder ist das einfach nur ganz normal, dass man sagt, okay, da schauen halt auch Kunden und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner drauf. Da muss man ja jetzt nicht unbedingt ein Bild, ich will jetzt hier kein Kopfkino bei Ihnen, aber so Tom in der Badehose oder sowas am Strand wäre jetzt nicht unbedingt so das Bild, was ich da posten würde. Oder wo ich sage, das gehört da nicht hin. Aber es ist sicherlich ein ganz tolles Bild wäre.
Um von der Badehose wieder auf deine Frage zu kommen. Es ist völlig normal. Es gibt keine Chronistenpflicht, in sozialen Medien irgendwie sein Leben abzubilden. Das ist völlig freiwillig. Wenn einer sagt, ja, ich mache hier überwiegend berufliche Themen oder Themen, die mit meinem beruflichen Ich in irgendeiner Form verbunden sind, das ist normal. Ich halte das im Gegenteil für einen sehr verantwortungsbewussten Umgang, für einen sehr vernünftigen Umgang, zu sagen, das hat für mich folgende Bedeutung, aber auch nur diese Bedeutung.
Okay, das heißt also, das ist noch nicht an der Grenze zur übertriebenen Selbstoptimierung.
Nein, das ist ja nichts anderes als das, was man auch im realen Leben tun würde. Wenn ich auf einen Kongress fahre, erzähle ich ja auch nicht alles, was ich morgens vom Frühstück an gemacht habe, sondern an welchen Projekten ich gerade arbeite.
Okay, also das heißt, wir müssen etwas schauen wir mal so in die Lösung. Das heißt also, wir müssen den Fokus etwas verschieben vom wie wirke ich hin zu dem, was soll eigentlich beim Gegenüber ankommen, oder sind wir da immer noch nicht aus dieser Selbstoptimierungsfalle raus?
Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, ich würde es stärker situativ betrachten. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, muss ich mir vorher Gedanken machen, wie möchte ich ankommen, wie möchte ich wahrgenommen werden. Ich will einen Erfolg platzieren. In der Regel habe ich eine Chance oder je nachdem, wie viele Runden es gibt. Und dann arbeite ich auf diesen Moment hin. Und dass ich da ganz viel Arbeit und Mühe reinstecke, ist völlig in Ordnung. Alles andere wäre unsinnig. Das heißt, ganz streng situativ betrachten, wo ist es notwendig? Kann ja auch ein privates Ereignis sein, wo man sagt, boah, das ist jetzt ein ganz wichtiges Date. Da muss ich jetzt ein tolles Gespräch führen und ich überlege mir vorher tagelang, was ziehe ich an und welche Themen wähle ich aus. Finde ich genau richtig. Also bitte nicht da zu locker dran gehen an Sachen, die einem wirklich am Herzen liegen. Und solange man, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, wann gibt es eine Grenze für mich, wo ich sage, das lasse ich nicht mehr so nah an mich ran und wann verletzt es mich? Ne? Wann gibt mir meine Fitnessuhr eine Rückmeldung, die mich so sehr verletzt, boah, ich muss jetzt sofort mitten in der Nacht joggen gehen, ja? Oder morgen darf ich jetzt nur Haferflocken und Quark essen, weil die Körperfettmessung irgendwas ergeben hat. Also wenn das zu so einer Art in Richtung Zwangshandlung geht, so einer Überdisziplinierung, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich glaube, wir müssen diese beiden Punkte auf dem Zettel haben. Ist es situativ angemessen, dass ich jetzt hier Riesenwelle mache, dann mach die Riesenwelle. Und auf der anderen Seite lasse ich mich durch Rückmeldungen in Social Media, durch Fotos, durch meine Körperfettmessung im Fitnessstudio so weit einengen, dass meine Lebensführung in Gefahr ist. Und ich sage, boah, ich kann jetzt nicht mehr zu dem berühmten Grillabend gehen, wo ich Tom treffen würde, weil ich da irgendwas essen würde, was am nächsten Tag nicht auf meiner Speiseliste sein dürfte, laut Medienberichterstattung.
Du könntest es dir vorher abwiegen. Das wäre vielleicht eine Idee. Kommst du mit so einer Briefwaage zum Grillabend?
Das mit dem Abwiegen ist echt okay. Etwas, was...
Also ich darf noch 8 Gramm Grillwurst.
So ungefähr. Also ich kenne das so von früher, von diesen Diät-Sachen aus der Zeitschriften, die sicherlich auch ihre Bewandtnis haben. Ich war nie der Typ dafür. Und dann stand ja dann auch immer irgendwie, wie viel Gramm man von was essen darf. Was finde ich auch völlig in Ordnung. Dass man das, das normalgewichtige Leute, das sie in ihren Alltag integrieren, war für mich neu. Ich muss aber ehrlich gestehen, ohne Not würde ich mich da jetzt nicht einarbeiten wollen.
Ja, also Cem Özdemir hatte das, glaube ich, mal. Ich meine, das war zu der Zeit, wo er Landwirtschaftsminister war, dass er gesagt hat, so und so viel Gramm Fleisch pro Monat. Und da ist, glaube ich, ganz Bayern ist auf die Barrikaden gegangen, weil da schon eine Leberkässemmel offenbar dann schon den Jahresbedarf decken würde oder sowas. Hast du denn jetzt mal Hand aufs Herz? Hast du dich schon mal versucht, selbst zu optimieren?
Ja klar, also ich bin...
Also bist du auch nicht besser als alle anderen?
Naja, ich wiege mein Essen nicht ab, um bei dem Running Gag zu bleiben.
Oh, das war's aber jetzt.
Genau, das war's aber jetzt, aber bei anderen Sachen durchaus. Also was Ernährung angeht, was Bewegung angeht oder auch was kognitive Beschäftigung
angeht. Aber das hat ja nichts mit der Außen-Selbstdarstellung zu tun.
Naja, also wenn ich an Bewegung und Sport und Ernährung was mache, ich bin eine Frau, ich interessiere mich für mein Aussehen. Also ich mache das nicht zur Steigerung meiner inneren Werte oder meiner Aura. Ja, also mal ganz ernsthaft. Du hast mich was Ehrliches gefragt, das ist eine ehrliche Antwort. Klar.
Okay, also in der Ratgeberliteratur sind ja Kalendersprüche ganz groß. Wir bringen jetzt hier zum Ende dieser Folge nochmal ganze zwei und MC darf dann sozusagen drauf reagieren. Nur wer genießen kann, ist auch zu genießen.
Das ist ein Kalender, also ein Spruch, den mein Vater oft gebracht hat. Ich habe ihn nicht rausgekriegt, wo der herkam. Das große Internet hat es mir nicht verraten.
Ich kenne deinen Vater ja nicht. Also ich habe den hier aus dem Netz.
Du kennst ihn. Okay, dann ist das ein ganz, also ist er wichtig, woher auch immer er kommt. Da machen wir uns jetzt ganz einfach, woher auch immer der Spruch kommt, ich halte ihn für wahnsinnig wichtig, denn wer in der Lage ist, den Moment zu genießen, und wir denken jetzt nicht nur ans Essen, es gibt viele andere tolle Sachen, die man machen kann. Ich als begeisterte Rennradfahrerin sage ich, boah, das sind Genussmomente auch für mich. Der ist auch zu genießen, der kommt mit guter Laune an oder mit guter Laune aus dem Essen mit Freunden raus, das sind ganz, ganz wichtige Momente. Und wenn die dürfen wirklich nicht überschattet werden durch, oh Gott, was habe ich getan? War das jetzt zu viel oder zu wenig, zu lang oder zu kurz?
So, nächster Spruch. Erringen Sie die Stammtischhoheit über Ihre Gefühle.
Das ist ein ganz wichtiger Moment, weil die Zufriedenheit kommt aus uns selbst. Wenn unsere Zufriedenheit nur davon abhängt, wie viel Instagram oder LinkedIn-Likes ich bekomme oder was meine Waage sagt oder welche Rückmeldungen von Führungskräften kommen, dann ist definitiv was nicht in Ordnung. Dann muss ich was daran tun, weil meine Gefühle und wie ich Situationen deute, als Erfolg, als Miterfolg, um es ganz negativ zu machen, als Schande für mich, weil ich glaube, versagt zu haben, da muss eine positive Deutung rein, die nicht übertrieben positiv sein darf, aber die schon positiv sein darf, weil die eigene Person ist die Person, mit der man die längste Zeit in seinem Leben verbringt. Und das ist kein Kalenderspruch.
Okay. Und falls es irgendjemand da draußen interessiert, ich bin heute Abend mit Kochen dran, die Kinder kommen, ich werde das Essen nicht abwiegen, sondern wird das wie immer Pi mal Daumen machen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie selbstbewusste Lebensfreude genießen können, dass Sie es mit der Selbstoptimierung vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch nicht so übertreiben und wir Ihnen den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben konnten. Das war's hier, das gegenseitig selbstoptimierte Team der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria Christina, MC Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
So ist es.